Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Kaputt. Kaputt, das ist ein Kulturmagazin mit Zukunft, aber eben auch schon mit Vergangenheit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Linus Volkmann und bei mir ist der andere Gründer des Kaputt-Magazins, Thomas Fenker. Thomas, hallo.
Ja, da bleibt mir ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Genau. Hallo.
Wir haben uns wieder was ausgedacht, dass wir über eben die Geschichte vom Kaputt-Magazin reden. Aber jetzt hast du erstmals meine Wohnung betreten. Jetzt kurz bevor ich sie abstoße, reden wir doch erst nochmal. Wie sieht's so aus? Thomas, du bist ja auch Solo-Selbstständiger. Wie geht es uns gerade?
Ja, ich hab gestern wie du diese E-Mail bekommen, dass man jetzt den Nachweis ja leisten soll, also diese Kosteneinnahmen versus Ausgabenrechnung machen soll.
Für die 9.000 € Soforthilfe, nicht
Genau,
wahr?
für diese 9.000 €. Und entgegen des Antrags, den ich noch ausgefüllt hatte, wo ja noch drin stand, dass man natürlich auch auflistet, was einem entgangen ist an Einnahmen, welche Projekte abgesagt worden ist, dass man das schön dokumentiert. Ich habe einen ganzen Ordner mit Absagen, Anzeigen, Stornierungen bei Kaputt auch, Großprojekte, irgendwelche Aufträge, wo ich Webseiten, Texte hätte verfassen sollen. Ich manage ja auch einen DJ irgendwie. Die ganzen Bookings sind ja weggerasselt innerhalb von einer Woche fürs ganze Jahr. Und die Ausfälle alles aufgelistet, draufgeschrieben, interessiert sich aber keiner mehr dafür, sondern die Leute wollen halt einfach nur die Einnahmen sehen, die man hatte, die paar, und die Ausgaben. Und bei den Ausgaben, ich weiß nicht, ob du das Kleingedruckte schon gelesen hast. Oh, ich kann meinen neuen Rechner, bei mir ist der Computer tatsächlich kaputt gegangen. Ich kann nur 800 € absetzen. Weil das ist halt die Geräteobergrenze, dass der mehr gekostet hat. Geschenkt, weil ich Videoschnitt mache, eine große Festplatte brauche. Also ich bin extrem geladen, wie die meisten wahrscheinlich.
Ja, also als Kulturschaffender war das natürlich total schön zu sehen, dass man diese 9.000 € hier in Nordrhein-Westfalen bekommen hat. Aber jetzt hat sich ja offensichtlich durchgesetzt, dass man die weder anrechnen kann noch irgendwie ausschöpfen dürfte. Es bleiben 2.000 € übrig, die man sich auszahlen kann, und 7.000 waren nur so eine Zwischenbuchung.
Ich finde auch die Idee, dass das in der Woche danach abgerechnet wird, also in diesem Land, weil man auf Geld vom Finanzamt wartet, wartet man ja auch länger als 7 Tage. Dann schicken sie ein Video mit, das musst du mir angucken, das sieht so Scientology-mäßig aus, so kling kling, happy, das ist gute Welt. Wir haben euch ja auch was auf den Weg geschickt, Solo-Selbstständige. Wir haben euch unmittelbar einfach problemlos geholfen. Ihr habt dieses Geld überwiesen bekommen. Tja, und jetzt arbeitet mal mit uns zusammen und jetzt gucken wir mal. Jetzt überweist das einfach zurück, ne? Aber zwischenzeitlich ging es euch vielleicht gut, aber jetzt schöne Sommerdepression auf Freihaus.
Also ich habe ja zum Glück, das wissen ja bestimmt viele Kaputt-Fans, ich habe ein bisschen was gespart. Also es ist tatsächlich nicht so, als wäre ich jetzt nicht liquide gewesen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man irgendwie, was weiß ich, Familie oder sonstige Verbindlichkeiten hat, und dann hast du diese 9.000 € auf dem Konto, die werden aufgefressen während Corona, und jetzt hast du plötzlich 7.000 € Schulden beim Staat. Na danke.
Es fehlt ja auch das Feintuning. Ein jüngerer Kaputtmitarbeiter aus unserem Videodepartment, ich nenne jetzt mal keine Namen, zum Beispiel, der wirklich prekär lebt, das Geld dringend brauchte, den Antrag gestellt hat, der seit 8 Monaten mit anderen Kunden hinter Geld hergejagt ist und just jetzt das Geld überwiesen bekommen hat für eine Leistung, die er 2019 erbracht hat, muss jetzt zurückzahlen, weil er hat plötzlich diese Einnahme auf dem Konto, die natürlich als Einnahme dasteht und innerhalb dieser Abrechnungszeitraum natürlich greift.
Ja,
Das
so.
Ergibt gar keinen Sinn. Also das ist wirklich. Und klar, kannst du nichts dagegen machen, ne? Also
Ja, wir müssen in den
unsere Insolvenz
Hintergrund.
und Pop, das wir uns vor 5 Jahren da gewählt haben für kaputt, das haben wir wirklich, da haben wir wirklich mal die Zukunft gesehen, ne?
Stimmt, das klingt schon wie eine Überleitung, nicht wahr? Kaputt hat die Unterzeile Magazin für Insolvenz und Pop. Hier, wir werden kurz unterbrochen, wir werden abgeholt. Ne?
Die nächsten Corona-Solo-Selbstständigen.
Mein Gott, ich wollte doch noch zahlen. Jetzt reicht's. So, genau. Insolvenz und Pop ist unsere Unterzeile schon immer gewesen, weil es ging uns ja immer auch darum, die wirtschaftlichen Verhältnisse hinter der Pop-Glamour-Welt aufzuzeigen und mitzudenken, dass man nicht immer nur so in die Kulisse seine tollen Sachen stellt, sondern sagt, wie ist es denn wirklich? Ja, und momentan ja, sieht es ja etwas mau aus mit der Kultur, aber wir haben ja unsere Webseite. Du befeuerst sie ja täglich, kann ich schon sagen, fast stündlich.
Wir haben viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns auch Beiträge schicken. Also
Das stimmt.
das ist schon schön zu sehen, dass das natürlich den Leuten auch tatsächlich als Plattform jetzt gerade in den Tagen geschätzt wird und dass die Leute sich freuen, wenn sie da ab und zu mal was loswerden, was sie an anderen Stellen natürlich an der Länge nicht publizieren können. Gestern ist das Wolfgang Müller-Interview, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Ja, ist natürlich toll, wenn man sowas auch mal...
Genau, Wolfgang Müller von Die tödliche Doris interviewt von dem guten Philipp Meinert, der ja auch Tabea Blumenschein noch ausfindig gemacht hat für kaputt. Irgendwie in einem Plattenbausiedlung ist auch Wahnsinn.
Und dann merkt man natürlich auch, so jemand muss sich dann bei uns bedanken unter dem Post, den man macht, anstatt wir haben uns natürlich zu bedanken, dass er quasi umsonst bei uns sowas Tolles publiziert. Aber da bemerkt man natürlich auch das Klima, das so ein bisschen im Medienkulturbereich mittlerweile herrscht. Und das ist ja bei den Künstlern gerade aktuell auch nichts anderes, die alle irgendwo Zeichen funken, Streams machen, Konzerte geben, aber letztendlich... Das Ökonomische, davon traut sich kaum einer mehr zu reden. Ne?
Ja, Kultur scheint wirklich nur noch Liebhaberei zu sein, um auch bald in einem weiteren Finanzamt-Terminus zu sprechen. Also ich hoffe, das wird sich auch wieder ändern. Wir wollen ja heute sprechen über unsere drei Lieblingsartikel auf Kaputt. Es gibt natürlich wahrscheinlich für jeden von uns durchaus mehr, aber wir stellen uns einfach die mal gegenseitig vor. Meine Lieb sind ja eigentlich alle von dir, aber ich dachte, weil du da bist, nehme ich mal andere.
Das will ich hoffen.
Also, du bist ja so bescheiden, Thomas.
Ich dachte, es ging darum, nur eigene zu nehmen. Das fand ich aber ein bisschen egozentrisch von dir, deswegen habe ich das natürlich nicht gemacht.
Ach so, ja. Du hast wieder auch...
Ich habe auch nicht tatsächlich meine drei Lieblingsartikel, sondern ich habe drei, die ich sehr mag, auf einen sehr persönlichen genommen. Eher so versucht, auch was Aktuelles rauszugreifen. Ich weiß nicht, ich fange jetzt vielleicht mal mit...
genau, stell uns doch mal vor, was haben wir hier veröffentlicht?
Genau, also wir haben was veröffentlicht von Daniel De Picciotto, die bei uns ja eine regelmäßige Interviewgeschichte macht, Serie macht. Friends in Conversation heißt die. Die ist ja auch jedes Mal auf Deutsch und Englisch anliefert. Sie ist eigentlich Native English, lebt aber schon lange in Berlin oder mittlerweile Weltbürgerin, aber auch mit großem Sitz immer in Berlin gehabt. Das spricht also Deutsch und liefert tatsächlich Artikel immer in beiden Sprachen an. Und sie hat für uns Michaela Melian in diesem Jahr auch getroffen mit der schönen Überschrift Art, Music, Literature, Theater, Film, These are basic foods for me. Natürlich absurd, dass ich jetzt die englische Version da ausgegraben habe und nicht die deutsche. Ich glaube einfach, wenn ich das auch nochmal betonen wollte, dass das halt, dass ich das nach wie vor wahnsinnig schätze, auch an kaputt, dass wir dieses Englischsprachige haben, dass wir ein Viertel unserer Leserschaft auch international finden tatsächlich über diese lange Zeit. Und dass das natürlich auch nochmal so einen Diskursmoment einbringt, der jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo wir plötzlich engere Grenzen gefühlt und auch politisch wieder gesucht werden, gut tut, dass man sich selber halt einfach so gar nicht versteht und auch aufgestellt ist, dass man diese Kommunikationsachsen führen kann. Ja.
Ja, das Bilinguale von der Seite, das war ja auch damals so ein großer Wunsch von dir. Bei Intro hattest du es immer nicht durchbekommen. Und es ist jetzt tatsächlich ein Vorteil, also wenn man sieht, wie das doch auch ein bisschen enger wird, eben auch Popkultur dann nicht mehr nur so ein nationales Ding, es gibt gar nicht ja nur den Markt und viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Man kann bei unserer Webseite zwischen Englisch und Deutsch wählen, es kommen ganz andere Artikel auf der jeweiligen Oberfläche.
Genau. Und Daniel macht halt beide Sprachen und hat auch überhaupt eine sehr grenzenlose Neugierde, was ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner angeht. Also es sind alle möglichen Künstler dabei, von Musikern über Maler, über Mediengestalterisch. Sie hat aber auch schon eine Landschaftsgärtnerin dabei gehabt. Also es ist eine Neugierde auf Gespräche. Und auch eine angenehm pragmatische Idee, also oft die gleichen Fragen, auch woran arbeitest du aktuell, was sind deine Zukunftspläne. Und das Spannende ist aber trotzdem, man denkt sich ja, du kennst das ja auch als Journalist, man muss immer die ausgebufftesten Fragen haben und das Originellste. Nee, manchmal reicht es auch, wenn man emphatisch die richtige neugierige normale Frage stellt und es kommen wirklich wunderschöne Gespräche dabei raus, wo man die Leute... innerhalb von 5 bis 7 Fragen meistens sehr, sehr tief kennenlernt. In dem Fall Michaela Melian, die man von FSK kennt oder auch als Professorin in der Kunsthochschule in Hamburg.
Genau, weißt du, hast du zufällig im Kopf, was wir von Michaela Melian erfahren in diesem Text? Oder nicht so?
Ja, also Daniel redet mit ihr natürlich über die Lehrtätigkeiten, die sie auch macht. Sie redet mit ihr über FSK, die Band, die sie zusammen mit ihrem Mann Thomas Meinecke seit 25 Jahren?
Nee, das wäre ja Anfang der 90er. Du musst dir vorstellen, die Zeit ist viel länger schon verstrichen.
Okay, ich...
Ende der 70er ist, glaube ich, FSK gegründet worden, dann sind es schon bald 40 Jahre.
Ich habe für alle Beteiligten abgerundet mal ein bisschen. Das macht, ja, ja. Macht man in unserem Alter ja so. FSK haben ja auch die letzte John Peel Session gespielt, die je aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, zusammen Random Knowledge hier mit reingeschmissen.
Und sie ist noch zusammen, auch mit Thomas Meinecke, so für uns Gossip-Freunde. Auch im,
Absolut. Während Corona sieht man die beiden sehr viele Spaziergänge gemeinsam in Hamburg und München machen in Postings. Also ich kann bestätigen, die beiden sind noch zusammen.
Ja, toll. Also, ja. Ich dachte, wir haben Paparazzis, dass wir sie beim Spazierengehen am See.
Nee, die teilen freiwillig so viel aus ihrem Leben mit uns irgendwie. Also man hat das Gefühl manchmal, man ist dabei, ne, bei Thomas und Michaela.
Toll. Ein tolles Interview. Von wann ist es?
Das ist ungefähr aus dem Dezember 2019, 16. Dezember eingestellt worden. Und was ich halt bei ihr auch mag, ist, dass man, das deutet ja diese Überschrift auch an, dass Michaela Melian jemand ist, die halt ihre eigene Kunst immer genauso intensiv weiterverfolgt hat, wie das in so einem Bandkosmos aufgehen. Also dieses Klischee, dass man sich entscheiden müsste, halt negiert hat und beides macht. Also community-based, gruppendynamische Kunstprozesse, aber halt auch für sich selber macht. Die war auch in den Deichtorhallen in dieser Ausstellung letztes Jahr dabei, die Max Dax da über Musik und Kunst kuratiert hatte mit sehr schönen Beiträgen. Ja, also eine tolle Künstlerin, tolle Persönlichkeit und auch eine sehr, sehr eloquente und angenehme Gesprächspartnerin, weil sehr viel Wissen rüberkommt, ohne dass es aufdringlich wirkt.
Michaela Melian im Interview mit Kaputt, eins von drei Lieblingstexten von Thomas, die er uns mitgebracht hat. Ja, ich werde es mal dann übernehmen. Ich habe einen Text, jetzt sehe ich hier gerade, er ist im Original von 2015. Also das ist ja offensichtlich einer unserer ersten, ist das das erste Jahr gewesen, 2015? Oder waren wir 2014 schon?
Nee, 2015. 2014 dachten wir noch so, wir haben mit Musikmagazin nichts mehr am Hut. Wir hören bei Intro auf, fliegen in die Welt und irgendeiner bietet uns eine, was weiß ich auch an.
Ja, also wir hätten vieles genommen, aber es kam ja nichts. Ne? Da mussten wir alles selber machen, aber das kannten wir ja schon aus der Hausbesetzer-Szene. Ja, also einer meiner Lieblingstexte heißt folgendermaßen: Biertrinkende Opfer, hört die Signale, Herrentag ist abgeschafft. Das ist die Kolumne gewesen, das hatten wir immer mal gehabt. Also wir haben so einen Slot ohne Foto auf der Startseite. Und da habe ich bei Saskia Timm, nicht wahr? Nicht, dass ich es falsch sage.
Du hast das Handy vor dir liegen mit allen Informationen.
Genau. Kann nur, ja, nicht, dass ich den Nachnamen wieder falsch sage. Nee, Saskia Timm. Und da weiß ich noch, dass sie das geschrieben hat auf ihrer Facebook-Seite, so ein Rant. Das gab es damals noch gar nicht so als Kategorie. So diese gerechte Empörung, das ist ja jetzt erst so ein Riesenwert geworden bei dem Algorithmus, dass du mit Empörung oder mit Memes kannst du irgendwie Verbreitung schaffen und sonst leider auch mit gar nichts mehr. Aber es war damals noch so neu, sie hatte irgendwie so geschimpft bei sich auf der Seite, auf ihrer Facebook-Dings und ich habe gesagt so, oh ja, das war sehr rau. Also es war jetzt bestimmt nicht so, dass sie sich da lange hingesetzt hat, sondern einfach mal so aus feministischer Perspektive diese ganze Abkulterei am Herrentag hat sie da so auseinandergenommen und da habe ich gesagt, komm, dann gib mir das, dann stelle ich das mal bei Kaputt ein. Und es war tatsächlich damals schon einer unserer erfolgreichsten Artikel, also wenn man Erfolg in Klicks misst natürlich nur. Und den habe ich dann auch gerne mal wieder die Jahre später, dann einfach der Herrentag, du weißt ja, du bist ja auch sehr christlich, es kommt ja jedes Jahr wieder. Und es hat eigentlich immer wieder aufs Neue sehr gut funktioniert. Und deshalb ist der Text mir auch sehr präsent. Und für mich, für mich repräsentiert er auch so meine eigene Herangehensweise, dass ich nicht so aktiv jetzt Leute beauftrage mit Texten, sondern dass ich so gucke natürlich, man guckt ja eh die ganze Zeit in dem Social Media Tempel umher. Und wenn ich dann sehe, irgendjemand was geschrieben, eben ganz, also eben gar nicht als auf Veröffentlichung ausgerichtet, und das ist dann cool, dann sage ich immer, kann ich es haben und mache daraus einen Artikel. Und da sind schon tolle Sachen bei rausgekommen, unter anderem eben dieser.
Ja, weil es ja auch so schön ist, weil die Art des Schreibens natürlich nochmal eine andere ist. Wir haben ja viele sehr, ich habe es angedeutet, lange, akribische Beiträge, wo Leute sich auch mal austoben können, was Nerdisches zu machen, was er halt sonst auf 20.000, 30.000 Zeichen nicht publiziert bekäme. Und das ist ja das Gegenteil so ein bisschen. Statt ich arbeite mich ewig rein, sondern ich schieße mal so ein bisschen aus dem Bauch raus, emotional, aber vor allem mit Haltung. Also das mag ich tatsächlich bei Saskias Beitrag, wo wir ja auch noch andere hatten, immer, dass das halt so rauskommt, dass sie halt einfach ein Charakter ist, der ganz klar soziopolitisch positioniert ist, die weiß und spricht von dieser Warte. Und das ist eine Warte, die mir sympathisch ist und deswegen hört man natürlich gern zu. Und sie hatten auch keine Schere im Kopf, was uns eins vielleicht dann über die Jahre manchmal abgeschliffen dann auch hat, oh ja, da weiß ich schon wieder, da hätte früher bei Intro das Telefon geklingelt oder dann ist der wieder da beleidigt und dann ist das und hier und das, sowas, nee, das gibt's da einfach nicht. Das sind meistens schon so 2-3 Getränke-Intos und dann wird halt einfach sofort Instant Publishing. Und das ist natürlich toll, wenn man das Instant Publishing dann abgreift, so wie du, und noch ein bisschen editiert und reinstellt. Also du editierst doch noch ein bisschen auch, oder?
Ja, also ich habe so ein paar Kommas vielleicht gesetzt, aber größtenteils bin ich da dann auch, denke ich dann auch so, ach, soll so authentisch bleiben. Aber ich glaube auch, wenn Saskia gewusst hätte, wie viel Leser das über die Jahre bekommen hat, dieser Artikel, hätte sie ihn auch nicht so frei und locker geschrieben. Also
wo steht der jetzt bei wie vielen Leserinnen? Weißt
du das? Das kann ich im Handy jetzt leider nicht nachgucken, aber das waren dann schon sehr utopische Zahlen. Also vielleicht sogar sechsstellige Zahlen sind es dann. Und das ist ja für so einen Artikel, der, als ich ihn bei ihr gesehen hatte, da hat es dann in ihrer eigenen Blase hat es 9 Likes. Ja, und jetzt bei Kaputt-Tester tatsächlich ein Katalysator, der sowas dann auf vielleicht eben 100.000 bringen kann. Da freut man sich natürlich auch und denkt, die Plattform hat eine Berechtigung, weil sie sowas ermöglichen kann.
Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht so viel über Zahlen reden, allein schon, weil das Finanzamt ja hoffentlich mithört, durch den Rant vorhin. Aber das ist auch was mir neulich aufgefallen ist. Ab und zu muss man ja ins Backend, wenn man auch mal eine Korrektur geschickt bekommt von Autorinnen oder Autoren. Und wenn man dann bei so einem Beitrag mal schaut, der ewig her ist, neulich war zum Beispiel in der unseren Gastkuratoren-Beiträgen, wenn ich nochmal was ändern sollte, und dann sehe ich da auch so, der eine Beitrag stand auf Englischsprache bei 60.000. Dann dachte ich so, krass, weil es einem gar nicht so bewusst ist, das verschwindet von der Startseite und was man halt vergisst ist, und das ist das Schöne bei einer Plattform wie Kaputt natürlich auch, weil wir nicht so viel publizieren, auch wenn es mir manchmal doch manisch zu viel erscheint, dass diese Beiträge ja weiterleben, also dass die halt tatsächlich, oder auch dein Video, der Klassiker
Schnipo Schranke.
Schnipo Schranke steht bei 250.000 Views jetzt bald, also
ja, hätten wir damals schon, oder könnten wir Werbung schalten bei YouTube, dann hätten wir 20, 30 Euro jetzt hier mehr.
Absolut.
Ja. Ja, so viel dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch dabei hast.
Ich streue jetzt in meine Mitte was ein, was von mir stammt, aber ich würde jetzt das nicht nur mir anrechnen wollen, deswegen habe ich es dann doch genommen. Und zwar heißt der Artikel Deutsch-Japanische Freundschaft, die Osaka-Kyoto-Kaihan-Connection, featuring Koki Imura, Koshiro Hino, Yuko Kuriyama, Rie Lamdol, Yoshihasa Shiota, Toshio Kayabara.
Ah, das ist schon mal eine Ansage. Also.
Ja, und anhand der Aufzählung wird schon klar, was die Geschichte so ein bisschen auch ist. Ich durfte fast 3 Monate in Japan verbringen, 2017, weil ich mich an meine Freundin und eine Freundin von ihr drangehangen habe, die da ein Kunststipendium hatten, und habe da wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Unter anderem auch durch die beiden dann nochmal, und dachte irgendwann, wie das halt so oft ist bei dem, was wir machen, damit musst du was machen. Das sind tolle Künstlerpersönlichkeiten, die muss irgendeine Geschichte formen. Und letztendlich habe ich so eine manische, typische, kaputte, manische Geschichte gebastelt mit 50.000 Zeichen, wo all diese Characters vorgestellt werden. Manche von denen strahlen tatsächlich ein bisschen über den Bekanntheitsgrad auch schon hinaus, so wie Koshiro, der Platten auf Tal Records in Düsseldorf veröffentlicht hat, hier auf Tour war, der eigentlich jetzt auch nochmal hätte touren sollen und auf dem Sprung ist, auch ein bekannterer Techno-Elektronik-Künstler zu sein. Andere Leute wie Toshio waren schon mal in New York für viele Jahre, hat mit John Zorn gearbeitet, aber dann waren auch Leute dabei, die einfach da eher so Local Heroes sind oder was Kleines in der Stadt machen oder ein kleines Label betreiben wie Koki Imura mit EM Records. Und aus all dem habe ich so versucht, so eine Art Porträt dieser tollen Szene zwischen Osaka und Kyoto zu konstruieren, wo man einfach so ein Gespür bekommt für Leute, die eigentlich ja Kulturschaffende sind, ohne diese große Perspektive, dass das irgendwo zu großem Bekanntheitsgrad und ökonomischem Einkommen führt, sondern tatsächlich eher so im kleinen Denken, Community-based Konzerte schon vor Corona für 30 Leute sozusagen gemacht in so kleineren Locations da auch, wo aber eine wahnsinnige was die Japanerinnen und Japaner da auch auszeichnet, ist ja diese Akkuratness, also dieses Interesse daran, alle Referenzen stimmen. Das ist akribisch gemacht, das Artwork, alles, was drin eingebettet wird, der Sound, das ist eine super Korrektheit auch. Und das finde ich schon sehr faszinierend, wie viel Liebe in diese Details da reingesteckt wird und letztendlich, was für eine kleine Szene das dann aber auch ist. Und gleichzeitig, eigentlich stellt man sich vor, könnte es auch auf großen Bühnen irgendwo stattfinden. Aber wie gesagt, es ist ja auch gar nicht unbedingt auch die Ambition. Viele von ihnen sprechen dann auch nur Japanisch. Also viele meiner Gespräche da waren auch so herausfordernd. Aber genau deswegen natürlich auch schön, weil man am Ende auch bemerkt, auch das ist was für uns Kulturschaffende ja eine Lektion in all den Jahren ist. Manchmal brauchst du eben auch gar nicht diese ewig vielen Worte, sondern das fließt auch so.
Die Sprache der Musik. Wie bist du denn dann da so aufgenommen worden? Warst du dann so der Reporter oder ist es dann so eine Community, weil du machst ja auch viel mit elektronischer Musik, wo man dann gleich so Buddies ist? Oder gibt es da so die Höflichkeit der Japaner, die das zurückhält?
Ach, Reporter glaube ich so gar nicht, weil die Art, wie man dann so aufnimmt oder filmt, ich habe da auch einiges gefilmt, ist ja eher so beiläufig. Also wenn man sehr viel Zeit, Stunden, Tag in einem Plattenladen mit jemandem verbringt, vergisst die Person ja irgendwann, dass man jetzt da ist, um so eine Frage-Antwort sozusagen zu machen, sondern das fließt in so ein normales Gespräch, was natürlich beim Auswerten dann die Hölle ist, weil ich hatte, glaube ich, 40 Stunden Material oder so.
Wie immer.
Das ist. Aber es bringt mit sich, also wir haben wahnsinnig viel getrunken, also lange Sake, Shoshu-Nächte und ja, Sushi-Gelage, also du weißt ja, ich esse ja gern Fisch, also es war natürlich ein Traum, man hat eigentlich viel getrunken, viel gegessen und dabei substanzielle Gespräche geführt.
Und gab es auch diese Karaoke-Boxen, die wir normalos kennen von hier dem Film von Sofia Coppola?
Ja, die gibt's auch. Ich habe auch eine Nacht tatsächlich Karaoke singen müssen. Ich bin gar nicht so der große Freund von Karaoke, weil bei Karaoke kochen ja immer die Leute auf, also die extrem gut singen können. Und dann hat es so eine, was eigentlich als brüchiges, tragisches Konzept gedacht ist, wird plötzlich zu so einem Schaulaufen von Leuten, die einfach super sind. Also in meinem Fall, mein Freund Alex Meyer war auch mit dabei in Japan. Da wurde gesungen und es war alles so gut. Ich habe dann, ich weiche dann immer aus auf so, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, ich habe ja dieses Pop-Projekt auch Hasan Poppu, das heißt Broken Pop auf Japanisch, wo ich so in laut mal euch. Und so habe ich dann halt gesungen.
Typisch Karaoke, ne?
Da kam dann auch irgendwann der Betreiber, ist alles okay in dieser Box oder was geht hier ab? Dann alle nur so peinlich berührt, er kann nicht singen. So. Der Betreiber so, der nächste Slot geht auf mich, aber machen sie die Tür zu. ja, also es wurde auch Karaoke gesungen, aber ich fand es nervig.
Aber eine sehr schöne Performance, die du es auch nochmal nachgestellt hast für uns. Ich habe dich auch noch nie eigentlich so richtig mitsingen hören. Also klar, ich habe dich mal so etwas melodischer Worte formen hören, aber du bist jetzt nicht so der Sänger.
Doch, ich singe sehr gerne auf dem Fahrrad, also wenn es keiner hören kann.
Oh.
Also ich singe sehr, sehr, sehr gerne. Ich hätte auch in meiner Jugend schon gerne, wie du, Bands gegründet. Aber es hieß dann immer so, mach mal was anderes.
Ja, so viel zu der deutsch-japanischen Freundschaft, der zweite Text, den Thomas für uns gehighlightet hat. Ich komme jetzt dann auch noch mal zu einem Text, und zwar einem, den ich auch selber geschrieben habe, auch wieder für das Format der Kolumne, also die wir da haben. Und zwar habe ich einen Text da geschrieben, der hieß, warum ich Festivals hasse. Das hatte ich, glaube ich, damals, war auch ein sehr früher Text gewesen, den habe ich gemacht, da war wieder die Festivalsaison und ich war gerade von Intro weg und war zum ersten Mal eben nicht mehr wieder beim Meld dabei und war natürlich sehr positiv gestimmt, aber hatte dann auch das Gefühl, jetzt muss man wieder allen zeigen und hab dann einen Rant gegen Festivals so abgelassen. Der war relativ der war noch relativ zufällig, ne? Also das war ein Text. Und dann später hat es sich so ergeben, dass mich das Thema Festivals immer weiter verfolgt hat. Und dann habe ich einen Booker gehabt und bin ja auf Lesereisen gegangen, 2018, 2019, und war eben auch auf Festivals. Und dann habe ich, weil die eben da auch ihre Bühnen befüllen wollen, und dann habe ich dann eben diesen Text nochmal rausgekramt, habe den groß überarbeitet und habe daraus mein letztes Programm ja gemacht. Das Programm hieß Sommer, Sonne, Flunkiball, warum ich Festivals hasse. Und es fußt auf diesem Artikel, der relativ, ansatzlos da geschrieben war und der mir im Nachhinein so viel mich so weit begleitet hat. Also, und das geht halt alles aus von diesem einen Kaputtartikel, den ich geschrieben habe, um irgendwie Festival Guide nochmal einen reinzuwirken. Entschuldigung, Freunde. Das war das Festivalmagazin von Intro.
Ich musste bei dem Text damals an meine Lieblingsfestival-Anekdote mit dir sofort denken.
Ja, komm ruhig noch ein bisschen näher.
Und diese Lieblingsanekdote spielte sich in einer Holzhütte bei dem Melt-Festival ab. Das war in einem Jahr, wo unser damaliger Arbeitgeber, die Intro GmbH und Co. KG, dachte, es wäre besser, wenn wir nicht im Hotel wären, sondern wir würden alle gemeinsam in so Holzhütten leben. Und wer schon mal auf so einem Festival war, das dann auch nicht neben der Holzhütte liegt, sondern irgendwo, wo man noch mit dem Bus dahin fahren muss. Es dauert dann bis 7 Uhr morgens, bis man letztendlich in dieser Holzhütte liegt. Es war schon überhitzt. Die Wespen arbeiteten an einem. Man hatte die Ausdünstung. Alle waren auf Cold Turkey und hatten sich gerade hingelegt. Und während alle versuchten, trotz dieser Bedingungen einzuschlafen, höre ich so irgendein Kratz- oder Dingsgeräusch, bis ich kapiere, es ist Linus Volkmann, der alles, was er noch finden kann von seinen Sachen, zusammengrabt, Koffer packt, um gehen zu wollen, aber hinten in dieser Kammer natürlich auch eingequetscht war und den polnischen Abgang machen wollte. Ich habe dann noch verzweifelt, wie so eine Ehefrau, so, zieh nicht aus, tu mir das nicht an. Nee, Schatz, ich hole am Bahnhof wirklich nur Zigaretten, irgendwie, keine Angst, ich komme zum zweiten Festivalabend zurück. Ich so, nein, das kannst du nicht machen. Und dann bist du so weggezogen als der Einsame. Hast noch ein Taxi versucht zu kriegen mit dieser Hand hoch, aber man natürlich auch keinen Empfang hatte und dann warst du weg. Nach der ersten Festival. Also man kann wirklich sagen, du hast Festivals. Also ich kann das aus erster Hand bestätigen.
In meinem Text, den ich ja auch live immer performe, geht es auch um diese Nacht, wo ich einmal beim Meld früher abgereist bin. Einmal wohlgemerkt. Ich bin 9-mal da geblieben, aber davon spricht keiner mehr. Ne? Einmal bin ich früher abgereist. Ich habe eher das Verständnis, wenn die Leute ein Festival nicht bis zum Schluss durchhalten.
War das empirisch tatsächlich richtig? Also führst du Strichlisten um was 10-mal auf Meld? Oder ist das jetzt improvisiert?
Nee, dadurch, dass das der Text ja wirklich ein Stück weit mein Programm ausmacht, weiß ich, dass wir irgendwie von 2003 oder 2004 ging das Meld los und da sind 10 Mal und ich war jedes Mal dabei. Alle anderen hatten immer was vorzuschützen, Tod, Krankheit, Geburt und so. Alle haben mal ausgelassen. Du warst mal, du hattest dir, glaube ich, mal das Bein gebrochen, du warst auch mal nicht da.
Da war ich mit dem Beinbruch war ich da in dem Jahr. Also ich war nicht da, als mich der LKW erwischt hatte und ich... Da konnte ich wirklich nicht mehr zum Festival kommen.
Genau, also aber ich war immer da, bis auf dieses eine Mal, wo ich total drauf, und es ist 7 Uhr morgens, war 10 Uhr morgens bin ich da, dann habe ich mich weggeschlichen wie ein Dieb und dachte, ich werde gefeuert. Da wusste ich noch nicht, wie unentbehrlich der Laden war.
Ja.
Das war 2006, nehme ich mal an.
So früh war das schon so?
Ja, genau, das ich hatte so ein bisschen private Probleme allgemein.
Ah ja. Ja, auf meinem letzten Meld habe ich ja LSD genommen. Die Jüngeren unter unseren Lesern werden sich erinnern und deswegen ist das so vom Gefühl her, als ob ich danach
noch 1 Million weitere Mails in dieser Nacht gelebt habe, weil die Zeit sich ja so wunderbar ausdehnt. Also der Trip dauerte auch 18 Stunden, den ich übrigens nicht freiwillig genommen habe, sondern ein englischer Musikmanager hat mir den ja in den Mund gelegt.
Selbstverständlich. Nein. Ich denke, das ist vor Gericht nicht haltbar. Also
wirklich, absolut. Also ich kann es nur noch mal bestätigen. Ich weiß auch noch, wer es war. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, was in dieser Nacht dann passiert ist. Ja. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Mails in dieser Nacht durchlebt und ja, ich glaube, wir haben beide
Meld, du kennst mich ab, kennst mich down, war immer mein Spruch, abgewandelt von Wien, Wien von Falco, du kennst mich ab, kennst mich down. Meistens war ich aber down beim Meld, obwohl es stimmt nicht, die erste Nacht war ich immer total high.
Ja, also das ist ein tolles Festival, vor allem wenn das Wetter natürlich gut war, also die Jahre, wo das da geschüttet hat und wie gesagt, es ist halt ein bisschen abgelegen. Also.
Ja, ich erinnere mich gerne auch noch an den Abend, wo du LSD genommen hast und mich dann angerufen hast und mir irgendwie versuchst zu erklären, dass ich noch Pete Doherty jetzt interviewen müsste. Du könntest das nicht mehr schaffen.
Ja, wenn ich ihn plötzlich interviewen sollte, dabei war, wir können Namen nennen, Martin Riemann dafür eingeteilt, der auch nüchtern war, der aber es emotional jetzt nicht so gefühlt hat, Pete Doherty nachts um 12, als der Lust hatte zu interviewen. Und dann, klar, werden wir halt gefragt. Aber bei mir ging halt einfach, lustigerweise habe ich aber in dem Moment wurde auf das Handy gedrückt und habe die Zeit angefangen zu stoppen. Und von da dauerte es noch 18 Stunden und 12 Minuten, bis ich unten war. Also wieder sowas wie Realität gegriffen habe.
Also ich habe ja tatsächlich noch nie LSD genommen, da hätte ich auch so ein bisschen, also so bewusstseinserweiternde Drogen, da bin ich nicht so der Typ. Ich habe einmal Pilze genommen, so Psychopilze, das ist ja da quasi so ein bisschen der naturidentische Ersatz, aber ich glaube, es ist nicht so heftig, ich fand es total lästig. Also
Psychopilze ist anstrengend, das Tolle an LSD war tatsächlich, also hätte ich das nicht versucht, dabei nackt zu sein und wäre nicht im Künstler-Backstage gewesen, wäre es wahrscheinlich noch schöner gewesen, aber ich habe mit Miles Davis, glaube ich, Musik gemacht, einen schönen Jam auf dem Mond oben gehabt in der Nacht und Dinosaurier gestreichelt, ich muss sagen, der Trip an sich war wirklich toll, ich habe Feen gekotzt zu DJ Kotze, auch eine meiner schönsten Festivalerinnerungen, wie Kotze sich umdreht, mich anguckt, ich happy guck und währenddessen Spuck und die Feen flattern auf ihn zu. Also ich glaube, für ihn war es einfach nur ekelhaft, dass er dieser Typ in seinem Backstage kotzt, aber hey.
Das klingt ja wie Fear and Loathing in Las Vegas. Also so glamourös waren meine Meld-Abstürze nie.
Manche haben daraus eine ganze Lesetour aber trotzdem gebaut bekommen.
Das stimmt. Danke kaputt, dass ich über diesen Artikel das alles so Schicht für Schicht aufgetragen habe. Da habe ich einiges an Kohle rausgezogen.
Hast du doch wahrscheinlich letzten Festivalsommer hast du richtig, richtig, richtig viel Geld verdient. Und dieses Jahr nichts.
Ich habe doch die 9.000
Finanzamt,
Euro vom Staat.
Hör dir zu, Linus Volkmann hat dieses Jahr nichts auf den Festivals. Nichts.
Nichts, ne?
Naja. Tough life.
Ja. Dann würde ich sagen,
zu meinem nächsten Beitrag.
So, es gibt ja noch einen Text, hat jeder von uns noch. Was hast du uns noch mitgebracht, Thomas?
Ja, jetzt nehmen wir mal den Humor aus unserem Gespräch raus und werden leider sehr real politisch. Nichtsdestotrotz ein wahnsinnig toller Beitrag, der, glaube ich, auch über dich kam. Diana Ringelsieb hat den angeliefert, der mir davor unbekannt war. Ich habe dann nur im Dialog über den Artikel und das Layout sie kennengelernt und die Postings, die man damit gemacht hat. Und das war wirklich so ein Artikel, wo man Tränen in den Augen bekommt, dass es Leute gibt, die bei uns beim Projekt sich andocken und was beisteuern wollen. Also ich weiß noch, ich habe den angefangen zu lektorieren und meistens lektoriere ich ihn nämlich tatsächlich beim Erstlesen auch schon. Also ich stelle ihn ein und lese dann und bearbeite sowas. Und der Text ging weiter und weiter mit einer Dringlichkeit und sich selber rein positionieren, aber auch handwerklich fantastisch gemacht. Sie hat zwei Fotografen in den USA, E. Mackey und Fred Morris interviewt, die beide angestoßen durch die Ermordung von George Floyd und die Proteste dagegen beschlossen haben, auf die Straße zu gehen und das zu dokumentieren. E. Mackey hat eine Werbeagentur, macht sonst so für Google und Facebook und all diese Brands Filme und hat halt beschlossen, das zu pausieren zu lassen und das zu dokumentieren und Fred Morris auch auf die Straße zu gehen und zu sagen, das ist jetzt so wichtig, ich muss mich da positionieren, das gilt es zu dokumentieren und Teil dieser Bewegung zu sein, die dafür sorgt, dass endlich die Verhältnisse sich verändern. Sie hat die beiden interviewt aus Distanz, hat Foto- und Videomaterial zusammen recherchiert und hat das Ganze aber auch noch mit einem substanziell eigenen Text gefüllt, in dem so viel Scheif drin steckt, Positionierung, Mitgefühl, aber halt tatsächlich mit einer journalistischen Akribie und das alles, wie gesagt, bei uns, dem Magazin für Insolvenz und Pop, umsonst angedockt, wo was einen wirklich gerührt hat, also dass Leute so viel reinschmeißen.
Ja, genau, sie macht hat zusammen mit Felix Buntschuh, ich hoffe, ich gebe diesen Namen richtig wieder, Felix Buntschuh und Diana Ringelsieb, finde ich, klingt immer so wie Villa Kunterbunt, also wie so verrückte Cartoon-Figuren, aber die beiden gibt es wirklich und die haben ein Buch zusammen gemacht im Ventilverlag Global Chaos und haben da Südostasien besucht und da die Punk-Szene, an der Punk-Szene so partizipiert irgendwie, sind einfach so in verschiedenen Ländern haben sich da so treiben lassen und da Interviews geführt, also vielleicht sowas ähnliches wie Talking to Americans, dein Buch, also fand ich auch sehr schön und da habe ich die kennengelernt und als mir dieser Artikel dann angeboten wurde, ja, habe ich natürlich gesagt, klar, das können wir machen, aber dass der tatsächlich auch handwerklich so gut war, das hat mich auch schon fast ein bisschen beschämt, also wenn man denkt so, wow, das müsste man eigentlich wirklich honorieren. Sie hat gesagt, dass sie schreibt für Textagenturen und hat einfach auch den Willen, über Sachen zu schreiben und zu berichten und bekommt es dann mitunter nicht unter. Und dann ist es ja eben auch wieder schön zu wissen, dass wir mit Kaputt eine Möglichkeit haben, solchen Texten dann auch eben eine Bühne zu bieten. Also, dass man es eben, dass es auch Leute lesen, weil klar, du kannst geile Sachen machen und dann für lau irgendwo reinstellen und wenn es keiner liest, hast du ja gar keinen Benefit.
Wobei ich mal einschmeißen wollte, das ging in dem Moment tatsächlich nicht, weil das Geld schon ausgeschüttet war, aber der Podcast ist vielleicht ja auch eine gute Gelegenheit, mal Danke zu sagen an all unsere Leserinnen und Leser, die auf unsere Support-Kaputt-Aktion so reagiert haben. Wir haben ja, als das mit Corona losging und man bemerkt hat, dass man selber, vielleicht du hast es angesprochen, gut wirtschaften konnte, wenn man auch gute Auftragslage hatte und was auf die Seite gebracht hat, hat man aber gleichzeitig bemerkt, dass viele von den Leuten, die bei uns immer wieder umsonst Beiträge machen, weil sie es halt als Herzensthema auch sehen, tatsächlich in Situationen waren, wo das Problem vielleicht eklatanter ist. Und wir haben uns ja dann entschlossen, diesen Button einzuführen und auch mal so einen Aufruf zu machen. Und das war schon, das ist toll. Ich habe diese Subseite eingerichtet, wo die Leute, wenn sie genannt werden wollen, genannt werden, die gespendet haben. Man sieht, dass so rund 50 Leute haben gespendet. Das sind, glaube ich, in der Summe auch so 3.000 Euro oder so zusammengekommen. Und ich weiß noch, die sind rein. Und meine Steuerberaterin hat sie dann das gefragt, was ist denn das für Geld? Weil das ja quasi nicht so läuft. Und ich habe das aber sofort auch ausgeschüttet. Und sie hat die Aktion nicht kapiert, weil das natürlich wirklich so rein raus war wie Corona-Hilfe. Bloß in dem Fall geplant, dass das Geld reinkam und wieder raus und nicht auforientiert.
Ja, die Autoren mussten es nicht mehr zurückgeben.
Nee, genau, aber wir haben das nicht behalten, so meine ich, sondern es war ja explizit gedacht, um das mal als Ausschüttung machen zu können. Und das war schon schön, das zu sehen. Also auch vielen Dank an euch alle da draußen, die uns da unterstützt haben. Und da kommt nach und Abend an auch weiterhin was rein und das werden wir auch weiterhin ausschütten. Also da könnt ihr sicher sein, dass das genau für solche Autoren auch benutzt wird, das Geld.
Das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich ja natürlich immer wieder erwähne, dass das meiste natürlich unentgeltlich letztlich bei uns dann da ist, aber dass wir auch immer wieder Geld generieren. Wir haben ja auch das schon vorher mit der Kuration gehabt, dass ein Autor 3 Texte im Monat vorstellt, so ein bisschen aufwendigere. Das haben wir dann auch irgendwie gegenfinanziert, zumindest, dass die Leute symbolisch ein paar Euro bekommen haben, dass es sich wirklich auch halbwegs lohnt.
Das ist auch in diesen Zeiten dann tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also wir haben ja auch diese Förderung für Köln ist kaputt, jetzt Talking kaputt, was dieses Jahr noch gar nicht hat stattfinden können. Und indem man dann trotzdem die Leute irgendwie involviert, die Künstlerinnen und Künstler, für diese Videobeiträge und was ausschütten kann. Ich habe das bemerkt, also die beiden Japanerinnen, die keine Staatshilfe da erfahren haben, gut, wir jetzt rückblickend vielleicht auch nicht, aber für die war das ein Irrsinn, dass dann ein deutsches Magazin ihnen Geld überweist für ein Konzert, das nicht stattgefunden hat, wo sie dann zu Hause was gefilmt haben und ein Beitrag entsteht. Und genau das ist ja auch, wann was geht, das, was man machen möchte, dass man quasi gemeinsam, nimmt es noch auf?
Naja.
Genau. Gemeinsam an einer Community arbeitet, die fair miteinander umgeht.
Ja, das finde ich ja wirklich toll. Da bist du natürlich viel mehr dahinterher. Also jetzt Ich will mich ja nicht immer rausreden, dass du Schwabe bist und da schon das alles noch besser im Griff hast. Aber ich finde es auch gut, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie alles gratis zu machen, sondern dass das es immer auch mal die Möglichkeit gibt, dass wir Geld zurückgeben können an die Autoren und Autorinnen.
Nee, das ist ja auch ein blinder Fleck. Also ich meine, das ist ja auch, was uns alle an den ganzen Diskussionen im Kulturjournalismus so stört, ist A, natürlich, und das merkt man jetzt auch in der Art, wie über Corona-Hilfen staatlich gedacht wird, dass die hierarchische Positionierung von Kultur in diesem Land halt einfach wirklich in der Ferne liefen ist. Also das hat man schon immer gesehen, selbst auf den großen Plattformen, wenn du guckst, wo auf Spiegel Online oder Zeit der Kulturteil stattfindet, welche Bedeutung er letztendlich hat. Das ist so traurig, dass das so ist. Und es geht natürlich einher mit dem Monetären. Also das natürlich, ja. Selbst bei den großen Plattformen, man muss schon sehr, sehr, sehr gut organisiert sein und sehr viel schreiben und filmen und machen, dass das ökonomisch in irgendeiner Weise sich rechnet.
Ich finde es verrückt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Leuchtturm-Blickwinkel von mir ist, aber warum man sich nicht für Kultur, wofür soll ich mich denn sonst interessieren, außer für Platten, Filme, Serien, Fernsehen, das machen doch eigentlich auch alle. Warum hat es so einen Bedeutungsverlust erlitten irgendwie im öffentlichen Diskurs? Also da bin ich auch, rätsel ich auch mit.
Ja, die Deutschen pflegen halt eine große Liebe für schlechtes Essen. Das ist scheinbar schlechtes Essen und...
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich finde das wirklich schade. Also ich dachte so, dass über Musik berichten, da dachte ich halt, irgendwann ist man zu alt dafür. Ich wusste nicht, dass die Berichterstattung über Musik irgendwann obsolet wird für eine neue Generation fast schon. Also man merkt es ja eben in den Streaming-Diensten und so, dass das ja nicht mehr damit einhergeht, dass da Geschichten erzählt werden. Und trotzdem wird ja Musik gehört. Ich finde es ja nicht, will es ja alles. Ich sehe das nur. Ich finde es komisch. Naja, so, ich habe noch einen Text, damit es paritätisch ist. Und zwar ist er von meiner guten Freundin Paula Irmschler natürlich. Und der lautet: Alles nicht so gemeint. Das lyrische Ich will doch nur Hure sagen dürfen.
Klassiker.
Ich habe den rausgesucht, weil er ebenfalls wie das Festival-Ding mich so ein Stück weit begleitet hat, weil ich ihn auch schon Paula auf Bühnen habe lesen, hören. Und er bezieht sich darauf, dass so, weiß nicht, 2017 oder so wird es gewesen sein, da hat Kraftklub diesen Song, wo sie du Hure adressierten an irgendwie eine Ex-Freundin und der männliche Protagonist ist halt enttäuscht und kann sich dann halt das leisten. Auch so ein bisschen klar, man liebäugelt auch mit Rap, deshalb darf man das sagen. Und Faber hat Schweizer Songwriter hat ein Stück, wo es dann heißt, du Nutte, warum träumst du nicht von mir? Und so weiter. Das war halt so ein bisschen so ein kleiner Trend bei diesen cooleren Gitarrenband, die eben alle, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen auch zum Rap geschielt haben, vom Style her. Und alle eigentlich etwas aufgeklärtere Typen haben sich dann immer darauf rausgeredet. Natürlich ist das lyrische Ich, ist es Kunst. Ja, das will ich auch gar nicht anfassen, dass es die Möglichkeit gibt, alles zu sagen in der Kunst. Aber es ist schon komisch, dass immer irgendwelche privilegierten Männer andere privilegierten Männer quasi channeln und sich da halt nochmal ein bisschen aggressiver gegenüber Frauen gebärden. Und das hat Paula ganz lustig dann einfach auseinandergenommen, indem sie quasi eine fiktionale Geschichte, wie sie das lyrische Ich datet. Und das lyrische Ich ist eigentlich auch nur ein verletztes Männchen. Und es ist sehr lustig geworden. Ich weiß, dass sie auch dann mit Felix Kummer von Kraftklub, der kommt ja wie sie aus Chemnitz, gab es dann auch eben Austausch. Und da hatte ich auch das Gefühl, da hat sich tatsächlich was getan. Dieser Song wird, wenn ich es richtig verstanden habe, wird auch live nicht gespielt mehr von Kraftklub, weil sie auch das Gefühl hatten, wenn dann eben, was weiß ich, 5000 Leute, du Hure, grölen, dann ist es nicht mehr das lyrische Ich, was eine gebrochene Geschichte erzählt, sondern dann ist es halt einfach so eine verbale Situation, die unangenehm ist, auch für Frauen.
Ja, ist ja auch klar, Felix Kummer und Kraftklub, das sind ja keine Bösen, sondern denen ist ein Fehler unterlaufen im Künstlerischen, aber die sind in der Lage, das zu reflektieren, zuzuhören und dann halt auch eine Konsequenz zu ziehen. Und so müsste es eigentlich auch sein. Also man möchte sich selber ja auch nicht außen vor nehmen. Man könnte auch mal irgendwas formulieren, was einem vielleicht als blöde Idee in dem Moment irgendwie okay vorkommt und dann
kann man aber auch feststellen, das ist so nicht. Und dann kann man das auch korrigieren. Und man fragt sich, warum so eine Band die Größe hat, das zu machen und die meisten anderen halt nicht. Und dieses lyrische Ich natürlich auch als Defensivding einfach so stehen lassen, weil es köchelt schön vor sich hin und ist meistens halt markttechnisch total ergiebig. Also ich meine...
Ja, also das genauso die Kontroverse wird dann am Ende noch irgendwie noch mitgeschröpft. Also
ja.
Ich finde es wirklich, ich habe auch so viel Scheiße schon geschrieben. Ich schreibe ja auch schon seit Schülerzeitungstagen und jetzt hier so kurz vor dem Umzug, wenn ich meine alten Fanzines, wenn die jemand mal durchforsten würde, ich müsste den Beruf wechseln, da steht so viel auch reaktionärer Scheiß drin. Also da sind die Onkels noch reflektiert gewesen, also gegenüber meine früheren Titel, glaube ich.
Das ist auch etwas, was ich unterrichte ja auch viel Musikjournalismus an der Universität mittlerweile. Und das ist schon, die Generation wird schon bestraft, weil die sind teilweise so gut in ihren 20ern schon, die Autorinnen und Autoren, also so von der Schreibe so gesetzt, schon so viel experimentierfreudiger, als wir das auch waren, viel versierter, gute Recherche drin, Meinung und so weiter. Und trotzdem ist es so ein prekäres Jobfeld gewesen. Und unser großes Glück war ja noch, dass wir eigentlich Dilettanten waren, absolute Dilettanten damals, angefangen haben, mit Fernsehen irgendwie reingerutscht sind, trotzdem immer relativ gut davon leben konnten auch. Und also wenn ich das vergleiche so teilweise, also es gibt auch viele andere Studierende, aber das sind schon Leute dabei, die haben einfach ein irres Talent und man denkt sich so, wie schade, dass dieser Kulturjournalismus so schlecht angesehen ist und so wenig Möglichkeitsform bietet. Oder halt, wenn das Geld dann da liegt, wo man eigentlich nicht hin will, zu irgendwelchen öffentlichen, rechtlichen, wo die Ängste so groß sind. Mhm. Weil das Schöne an so Texten von einer Paula sind ja auch, dass sie einfach auch Meinung bezieht, dass sie keine Angst davor hat, wo anzuecken und dass sie halt einfach ihren Weg in ihren Texten dann geht und eine klare Haltung positionieren. Das kannst du wo noch Geld da ist, halt meistens nicht publizieren und das ist tragisch.
Genau, das ist ein mutiger Artikel, wenn das nicht vielleicht auch schon so ein Trottelwort ist, aber und auch stilistisch ist er so unterhaltsam, dass er das so aushebelt. Weißt du noch, der damalige Manager, oder ich weiß nicht, ist er wahrscheinlich noch, Beat Gottwald von Kraftwerk, hat uns wegen diesem Artikel, den ja selbst die Band reflektiert hat, die Freundschaft gekündigt damals. Also, wer bis hierhin gehört hat, wir haben es nicht vergessen, Beat.
Ja. Heute Morgen habe ich noch über Paula lachen müssen, weil in irgendeinem anderen Kontext hat sich jemand wieder tierisch über sie aufgeregt, über ihren schönen Post, ich muss noch die Polizei rausbringen.
Also wirklich, das ist echt das Letzte. Wir haben noch, ich habe noch damals, ne, hier, haut die Bullen platt wie Stullen von Slime gehört, ja, und jetzt soll ich wirklich empört sein über einen Text von Hengame. Also, sorry, auch genauso. Früher haben wir die Chaostage, das fand ich wahnsinnig toll, weiß ich noch. Das war so Punker-Sachen in Hannover, wo halt auch so ganz hedonistisch, vulgär hedonistisch und asozial wurde da so ein bisschen versucht, die Innenstadt zu demolieren. Und jetzt soll ich empört sein, wenn irgendwelche anderen Jugendlichen in Stuttgart durchdrehen. Bin ich nicht.
Naja, aber da steckt natürlich, vielleicht jetzt ein eigener Podcast eigentlich, den man damit aufmacht, aber da steckt natürlich das Grunddilemma drin, dass diese Subkultur, aus der man kommt und für die man auch geschrieben hat, immer und der man sich zugehörig gefühlt hat, ihre eigenen Medien verliert. Und auch wenn man es jetzt nicht mehr hören kann, weil es die vierte oder fünfte oder sechste Einstellung des Specs eigentlich sozusagen ist, aber letztendlich, wenn man an so einem Organ sieht man das natürlich sehr schön. Da hat man früher publiziert für eine Zielgruppe, die halt auch nicht Zeit online, Spiegel online, Süddeutsche online und auch die ganzen konservativen Journalisten in diesen Redaktionen war, sondern man hat für seine trotzdem groß genug Welt publiziert irgendwie. Und das ist halt verloren gegangen. Indem man natürlich in dieser anderen Welt alle sofort rein publizieren, muss man natürlich nach deren Spielregeln spielen. Und die sind halt einfach öde, konservativ und abstoßend.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du hier warst, bei mir zu Hause. Beim nächsten Mal denken wir uns wieder was aus. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid.
Tschüss.